Wir Menschen haben ein sehr, sehr großes Bedürfnis danach, Klarheit zu bekommen und in nachvollziehbaren Rahmenbedingungen zu leben. Denn das schafft uns Sicherheit. Das gibt uns die Ruhe, die wir brauchen, weil wir dann nicht ständig damit beschäftigt sein müssen, abzuklären, wo wir denn gerade stehen in Bezug auf unsere Umwelt, auf die Mitmenschen, auf die Situation, in denen wir sind, in denen wir uns befinden und woran wir da gerade sind. Und so ist es ein sehr klares, vielleicht plakatives Schwarz-Weiß-Denken, manchmal sehr viel einfacher für uns hinzunehmen als dieses unbeliebte, schwer zu ertragende Grau. Ein klares Ja zu einer Sache oder ein ganz klares Nein ist einfacher als Kompromisse zu finden, zu sagen, ja, das und das, beides stimmt, wo treffen wir uns denn jetzt in der Mitte? Und dann Gefahr zu laufen, entweder einen guten Kompromiss zu finden oder einen faulen. Und ich beobachte diese Neigung, diesen Wunsch und dieses innerliche Drängen dazu, auch ganz besonders in unserer Gesellschaft, politisch oder ökonomisch, immer dann, wenn wir schwere Zeiten erleben. Das sind die Momente, wo die radikalen Gruppen an den Rändern, links oder rechts, politisch gesehen, immer einen stärkeren Zulauf erfahren. Weil sie mit ihren ganz klaren Schwarz-Nein, so und nicht anders, mit uns nur so und nicht anders, auch ein ganz klares Profil schärfen und vorgeben, an dem die Menschen sich orientieren können. Vielleicht finden sie es abstoßend, aber für andere ist das dann auch eine Sicherheit zu wissen, ja, wenn ich mich da anschließe, dann wird es genauso laufen und daraus kann ich mich arrangieren. Weil wir leichter wissen, was kommt und worauf wir uns einlassen. Das erleben wir gerade, wenn wir schauen, was in Italien passiert ist, welche Parteien da gewählt wurden, aus Krisen heraus, wo die Menschen immer sagen, das klappt doch alles nicht mit dem Diskutieren und einen Nenner finden. Lass doch einfach mal die machen, die ganz klare Position vertreten. Und gleichzeitig gibt es aber eben nicht immer diese einfache und klare Lösung, so wie es gewünscht wird, wie es vielleicht auch versprochen wird. Oftmals sind die Welt, in der wir leben, die Situation, die wir erleben, in denen wir uns befinden, komplex. Oder sie sind kompliziert oder sie sind sogar beides, komplex und kompliziert. Und als Nachfolger Jesu, als Christen, die den christlichen Glauben haben, trifft das in unserem christlichen Glauben auch ganz besonders zu. Das ist in dem heutigen Gottesdienst schon deutlich geworden. Wenn es in unserem Leben gut läuft, dann gibt es keine Probleme, aber in schwierigen Zeiten merken wir, es geht schwierig zu vereinbaren. Bestimmte Sätze, die wir in der Bibel dann lesen, bestimmte Aussagen, die ganz klar sind, die machen es uns dann schwer, weil sie alleine für sich genommen eigentlich ganz klar sind und gleichzeitig merken wir, das passt nicht mit unserem Erleben, mit unserer Welt, mit dem, was wir gerade als wahr erleben. Wie kriegen wir das zusammen? Es bedarf einer Auslegung, es bedarf einer Interpretation, aber damit noch schon wieder auf dieser Ebene von, es ist anstrengend und nicht immer einfach. Und ich finde, es ist in unserem heutigen Predigttext auch sehr deutlich zu spüren, dass das ein solcher Text ist, auch wenn er vielleicht im ersten Moment deutlicher und klarer wirkt, als wir es vielleicht vermuten. Ich lese uns aus Markus 2 die Verse 1 bis 12 vor. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Während er ihnen das Wort Gottes weitergab, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie das Dach über die Stelle auf, wo Jesus sich befand. Und durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit dem Gelähmten hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten: Was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging, und sprach sie an: Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich dem Gelähmten zu: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ich finde, dieser Text fordert uns auf mehreren Ebenen heraus. Und ich kündige gleich an dieser Stelle schon einmal an, dass am Ende meiner Predigt vermutlich mehr Fragen dableiben werden als Antworten. Dass nicht alles geklärt sein wird und damit vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit da sein wird, zu denken: Ja, das ist mir aber immer noch nicht klar. Nee, es wird auch wahrscheinlich heute nicht mehr klar werden und vielleicht auch morgen noch nicht. Eben weil dieses Thema, bei dem wir diesen Text hier haben, so komplex geht. Und es geht um das, was wir schon im Wochenvers gehört haben. Es geht um das Thema Heil und Heilung. Und ich möchte zunächst einmal mir die Freunde dieses gelähmten Mannes anschauen. Das sind 4 Männer, von denen uns berichtet wird, dass sie fest entschlossen sind. Sie haben volles Vertrauen darauf, dass dieser Jesus ihnen helfen kann. So sehr, dass sie sich von diesen Menschenmassen, die den Weg zu Jesus versperren, so kurz vor dem Ziel und doch so unerreichbar, dass sie sich von diesen Menschenmassen nicht aufhalten lassen, sondern bereit sind, fremdes Eigentum zu zerstören, nur um zu ihrem Ziel zu kommen. Fangen an, das Dach abzudecken, zu beschädigen. Das müssen wir uns deutlich machen, das ist eine echte Durchsetzungskraft, die diese 4 Männer da an den Tag legen. Ich stelle mir vor 2 Jahren durften wir Angehörige nicht in Krankenhäusern besuchen, selbst wenn sie schon kurz vor dem Tod waren, es absehbar war, dass sie im Sterben liegen, durften selbst die engsten Angehörige zum Teil nicht zu ihren Verwandten. Wie wären diese 4 Männer wohl damals mit dieser Situation umgegangen? Ich finde es auch so beachtenswert, was sie tun, weil uns gesagt wird, dass es ihr Glaube war, der Glaube von diesen 4 Männern, der Jesus dazu bewogen hat, heilend zu handeln. In Vers 5 lesen wir: Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und aus dieser Tatsache, aus dieser Beobachtung ziehe ich 2 Sachen für mich heraus. Erstens empfinde ich es als einen sehr großen Trost, dass Gott uns und die Situation, in denen wir uns befinden, sieht und deutlich macht: Unser eigener Glaube ist nicht die Bedingung dafür, dass Gott uns hilft. Er fordert uns immer wieder darauf auf, zu glauben, ihm zu vertrauen. Es ist unser Glaube, es ist unser Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint, dass er auch wohlwollend zu uns gegenüber handelt. Das ist es, was der Glaube uns immer wieder sagt: Vertraut genau auf diese Glaubenssätze. Das ist die Art und Weise, wie wir auf die Art und Weise, wie Gott uns anspricht, antworten sollen. Mit diesem Vertrauen: Ja, das nehme ich an. Ja, das glaube ich. Mehr müssen wir nicht tun. Mehr in Anführungszeichen. Aber Gott kennt auch die Momente in deinem Leben, in denen dir genau das nicht möglich ist. Wenn die Umstände in deinem Leben die Zweifel stärker sein lassen als dein Vertrauen in ihn hinein. Und in unserem Bibeltext erfahre ich an dieser Stelle, dass genau das nicht der Endpunkt dann sein muss. an der Stelle, an der ich, an der Stelle, an der du nicht mehr kann, der ich zweifle und ich mich dann auch gleichzeitig frage, ist mein Zweifel, ist mein mangelndes Vertrauen in Gott jetzt eigentlich der Punkt, wo er sagt, okay, jetzt ist vorbei, jetzt lasse ich dich endgültig fallen. Da erfahre ich hier, dass der Glaube der Gemeinschaft mich trägt. Der Glaube der Gemeinschaft auch dich tragen kann. Und das ist tröstlich für mich. Es gibt tatsächlich wohl so etwas, dass andere in schweren Zeiten für einen mitglauben können, da wo es einem selbst nicht möglich ist. Und genau so sind wir herausgefordert, für andere mitzuglauben, da wo es ihnen nicht möglich ist. Und das führt mich zu diesem zweiten Aspekt, den ich aus dieser Stelle herausziehe, wenn ich hier sehe, dass es auch eine Herausforderung, eine Anfrage an uns als Gemeinde ist. Wenn der Glaube dieser vier Freunde maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Jesus diesen gelähmten Menschen heilt und eine Rolle da gespielt hat, wie sieht es dann mit unserem Glauben für unsere Gemeinschaft aus, in der wir sind, für die Kranken, die in unserer Mitte hier sind, in der Bethel-Gemeinde ganz konkret? Bleiben wir ihnen etwas schuldig, wenn wir in schweren Zeiten nicht für sie mitglauben? Bleiben wir im übertragenen Sinne vor dieser Menschenmasse stehen, sehen es als unüberwindbar und beschränken uns darauf, den Kranken dann zu sagen, dass wir bei ihnen sind, dass wir ihnen gut zusprechen? Oder werden wir zu Dachdeckern? Ich will keinesfalls das eine gegen das andere ausspielen. Ich frage mich nur, an welchen Stellen wir herausgefordert sind, das Schwere, das, was uns sprach und was uns fassungslos sein lässt, mit den Schwachen zu teilen, aber darüber hinaus eben auch Worte über die Lippen zu bringen, die ihnen nicht möglich sind und von denen wir auch wissen, es fällt ihnen schwer, das zu hören. Die Entschlossenheit und der feste Glaube an Jesus und an seinem Eingreifen festzuhalten. Ich finde, es ist ein ganz schmaler Grat zwischen einem zu viel und einem zu wenig. Zu viel wäre ein rücksichtsloses, ein ganz harsches, unsympathisches Entgegenhalten im Sinne von, ja, ich sehe das, ich höre das, das ist schlimm, aber Jesus wird dir helfen, da kommst du durch und jetzt lass uns beten und ist gut. Das ist herzlos und es kann viel kaputt machen. Aber genauso wie es ein zu viel gibt, können es auch ein zu wenig geben. Vielleicht auf der Grundlage einer sehr starken Empathie, wo wir mit einstimmen, diese Klage, aber auch diese Hoffnungslosigkeit bestärken und in dieser Klage einfach hängen bleiben und nur noch darin verharren. Und es gibt hier kein klares Vorangehen, kein klares Halten, kein Handbuch, an dem wir uns richten können. Es gibt nicht schwarz und weiß. Die Freunde von Hiob zeigen uns, wie es nicht geht. Sie kommen, schweigen mit ihm 7 Tage, aber dann fangen viele Fragen an. Was hast du falsch gemacht? Da muss was falsch sein. Komm, gib's zu, dann ist wenigstens gut. Und setzen ihm damit schwere Schläge zu. Die Freunde von Jesus zeigen uns, wie sie mit ihrem Handeln es richtig machen. Aber das ist noch nicht alles, was dieser Bibeltext sagt. Das ist das, was uns wir über die Freunde wissen. Es gibt noch viel mehr Spannungen und jetzt geht es richtig in die Tiefe. Denn Jesus bringt diesen Aspekt von der Schuld mit hinein auf einmal. Er vergibt die Sünden des Gelähmten. Davon war bisher überhaupt noch nicht die Rede. Und damit macht er so ein richtig großes Fass auf, was den jüdischen Glauben betrifft. Denn Sünde ist in der jüdischen Glaubensrichtung nicht gleich Sünde. Die Juden kennen einmal die absichtliche Sünde mit Vorsatz und die versehentliche Sünde, wenn jemand einen Unfall baut. Die versehentliche Variante, da kann man Vergebung erfahren. Für die absichtliche, da sieht der jüdische Glaube nicht viel Spielraum da. Und außerdem, das ist wichtig zu wissen, kann immer nur das Opfer selber einem Täter oder einer Täterin vergeben. Niemand kann für das Opfer sprechen und sagen, okay, es sei dir verziehen. Das kann immer nur die Geschädigte oder der Geschädigte selber machen, das Opfer. Damit soll sichergestellt werden, dass es nicht so etwas wie eine billige Vergebung gibt, wo man sagt, ach komm, Schwamm drüber, ist doch jetzt schon auch 2 Monate her. Nicht mehr so schlimm, haben wir doch vergessen. Nein, das führt am Opfer vorbei und das soll verhindert werden. Und, das kommt auch noch dazu, uns begegnet im Judentum ein sehr weites Spektrum von dem, was Sünde denn eigentlich ist. Dieses Wort ist ja schon nicht leicht zu greifen, das wird auch dort deutlich. Es gibt Sünde als die schuldhafte Tat eines Menschen, das nennt man Sünde. Es gibt aber auch Sünde als die Situation, die dadurch entsteht, dass etwas schiefgelaufen ist, aus welchem Grund auch immer. Aber da ist das was nicht gut und dann ist die Situation auch als Sünde zu bezeichnen. Und zuletzt kann Sünde tatsächlich auch das sein, dass das Opfer, das geschädigt wird, aktiv in einer Situation festhält und nicht daraus möchte. Das kann auch Sünde sein. Ihr merkt also, es ist sehr komplex, es geht sehr tief und Jesus macht hier, wie gesagt, dieses große Fass auf. Wenn er also dem Gelähmten sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann scheint es so, als wenn er ihm sagen würde, dass in diesem Fall das Wort von Sünde so gefüllt wird, dass der Gelähmte sich fixiert auf die Situation, in der er sich befindet. Ich bin gelähmt, ich kann nichts machen, bleibt so. Ich finde, das ist schon ziemlich starker Tobak, jemandem so etwas zu sagen in einer solchen Situation. Und die jüdischen Schriftgelehrten, die das jetzt alles mitkriegen, die in diesen ganzen Gedanken drin mit sind und sich auskennen, die hören das alles mit dem Hintergrund dieses Wissens, was diese zentralen Anliegen des jüdischen Glaubens und der Überlieferung sind. Und die fragen sich, wie kann dieser Jesus hier Sünde vergeben? Wenn wir davon ausgehen, dass die Sünde des Gelähmten das ist, dass er in seiner Situation festhält und sagt, ich bin gelähmt und ich kann nichts daran ändern, dann kann doch Jesus nicht die Sünde vergeben. Das kann doch nur der Geschädigte selber, das kann doch nur Gott machen, der dann in dem Konstrukt dann derjenige wäre, der Vergebung aussprechen müsste, dass die Person sich so verhält. Aber doch nicht Jesus. Das ist doch nur ein Mensch. Will er damit sagen, dass er Gott ist? Das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Das ist es, was es hier zu klären gilt. Das ist das, was die Schriftgelehrten aufwühlt. Mir ist das wichtig zu betonen, weil die Schriftgelehrten begegnen uns in anderen Stellen im Neuen Testament auch oft als die, die aus rein machtpolitischen Gründen Jesus loswerden wollen. Die merken, der hat mehr Zulauf, der hat größere Menschenmassen, die ihm folgen, der wird einflussreich, unser Einfluss als die religiösen Führer verschwindet, der muss weg und versuchen, ihm Fallen zu stellen. Hier ist das nicht so. Hier geht es wirklich um die Sache. Und deswegen nehme ich die Schriftgelehrten hier auch wirklich ernst. Hier geht es um die Inhalte des Glaubens. Der Jude Jesus ringt mit den jüdischen Gelehrten wirklich um dieses richtige Verstehen. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn wir wissen, im Judentum gibt es eben auch nicht diese eine Wahrheit. Es gibt viele Auslegungen, viele Schulen, wie man die Tora auslegt und deuten muss. Und die sind immer im Gerangen und Streiten, was jetzt die richtige Antwort ist. Und mitten in diesem theologischen Streit, was ist denn jetzt hier los? Wie kann er das denn sagen? Wie kann er denn von Sünde sprechen? Ist noch dieser gelähmte Mensch mittendrin. Er war der Auslöser für diese ganze Diskussion, die jetzt hier passiert. Aber er ist immer noch nicht gesund. Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Aber er kann immer noch nicht gehen. Jesus vergibt ihm zunächst diese Sünden. Vielleicht wusste er nicht einmal, dass er Sünde hat. Das war nicht sein Anliegen, warum er zu Jesus gekommen ist oder zu Jesus gebracht wurde. Statt sich um seinen Körper zu kümmern, kümmert sich Jesus erstmal um seine Seele. Er stellt das Seelenheil dieses Menschen wieder her. Und da klingt wieder das an, was wir auch vorhin gehört haben im Wochenspruch. Heil und körperlich geheilt sein, das ist nicht automatisch dasselbe. Und trotzdem, wie hängen diese beiden Sachen denn jetzt zusammen? Gehen sie jetzt Hand in Hand? Geht das eine ohne das andere eigentlich? Wir kennen den Spruch, Hauptsache man ist gesund. Ja, Gas ist teuer und keine Ahnung, aber Hauptsache wir sind gesund. Das ist doch das Wichtigste. Und so ein Spruch, der überschätzt sehr einfach, dass die körperliche Heilung das Wichtigste ist. Und er unterschätzt, dass die Bedeutung einer gesunden Seele für das ganzheitliche Heil eine große Rolle spielt. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, Hauptsache man hat Freunde. Auch wenn man gesund ist, Hauptsache man hat Freunde, die einen unterstützen. Das kann nämlich auch nicht bedeuten, dass die körperliche Heilung gar keine Rolle spielt. Tut sie nicht. Wenn die körperliche Heilung nicht an erster Stelle kommt, wenn sie nicht das Hauptaugenmerk hier ist, sondern fast so im Nachklapp nebenbei noch am Ende passiert, passiert sie und sie hat ihren Raum, sie ist wichtig. Wir haben es in diesem Brief gehört, sie signalisiert uns, dass das von diesem ewigen himmlischen Reich, auf das wir zusteuern, das schon etwas ins Hier und Jetzt verlagert wird und dass es auch hier seinen Raum hat. Aber wir können nicht erwarten, dass jede gläubige Person immer vollständig geheilt wird. Ich sage es nochmal, schwarz und weiß funktionieren in unserem christlichen Glauben nicht. Nicht, wenn wir ihn ernst nehmen. Es bleiben diese offenen Fragen, wie können wir jetzt Heil und wie können wir Heilung unterscheiden? Wo müssen wir sie trennen und wo müssen wir sie zusammendenken? Und ich finde, besonders im Kontakt mit Menschen, wie wir von Bertil Osting vorhin diesen Brief gehört haben, wird das deutlich. Bei all den offenen Fragen, die jetzt noch bleiben und die ich jetzt nicht beantworten kann, das sind die Fragen, die ich mitgebe. Wie kann das alles zusammengehen? Kann ich aber doch einiges aus diesem Text mitnehmen. Und zwar für uns als alle, als Gemeinschaft. Wir sind herausgefordert, kranke Menschen in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Und zwar wirklich als Kranke. Nicht als ein temporärer Zustand, von dem wir wissen, ja, vielleicht dauert es 2 Wochen, vielleicht 2 Monate, aber du wirst definitiv gesund werden. Menschen sind krank in dieser Welt und sie bleiben krank, Zeit ihres Lebens. Und sie gehören in diese Gemeinschaft mit hinein und es ist an uns, sie zu integrieren, auch als Kranke. Wir können nicht immer alles wegbeten. Sondern auch sie sind als Kranke vollständig und als vollständig zu sehen, nicht als defizitär. Und gleichzeitig, kein Aber, sondern und, gleichzeitig sind diese Kranken auch herausgefordert, nicht in dieser Position zu verharren, sondern die ausgestreckte Hand, die ihnen entgegengehalten wird, dann auch zu nehmen. Und auch das ist nicht ohne, das ist eine Herausforderung. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, diese Gegenposition, diese Spannung, die dadurch ausgelöst wird, nicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung aufzulösen. Nicht zu sagen, wir müssen mehr beten, da ist Sünde, die musst bekennen, dann ist alles wieder gut. Und nicht zu sagen, Heilung gibt es hier nicht mehr. Gab es vielleicht mal, aber erst im Himmel wieder. Nein, beides ist da. Es wäre schön, weil wir dann eine klare Lösung hätten, aber das hilft uns nicht. Und ich lade uns ein, beides auszuhalten und genau dieses beides vor Gott zu bringen, ihm zu klagen, aber auch die Hoffnung zu bringen, dass er es ändern kann und zu erwarten, dass sich etwas ändert und zu akzeptieren, dass sich da nichts ändert und dann wieder zu erwarten, dass sich etwas ändert. Ihr merkt, das ist anstrengend. Aber dafür ist die Gemeinschaft da, das mitzutragen, da wo es mal nicht geht. Und das alles in dem Vertrauen, dass uns Gott sieht und dass er zur richtigen Zeit handeln wird. Amen.